Mose, ein größerer Prophet. Wir befinden uns ja im Moment in dieser Predigtreihe über die sogenannten messianischen Verheißungen im Alten Testament. Unter dem Titel Versprechen werden wahr. Und wir wollen in dieser Reihe den Spuren Gottes folgen, aus der Zeit des Alten Testaments hinein in die Zeit des Neuen Testamentes und dann natürlich weiter hinein in unser Leben hier und heute. Und heute geht es dabei um die Person von Moses und um ein Versprechen, das Gott dem Moses gegeben hat. Wir haben ja eben in unserem Mose-Quiz schon ein paar Eckdaten aus dem Leben des Mose gehört. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Geboren in Ägypten, unter einem unterdrückerischen Regime, aufgestiegen zum Führer seines Volkes. Zwischendurch eine Flucht wegen eines politischen Mordes, 40 Jahre im Untergrund. Und dann Anführer beim großen Auszug aus Ägypten, der Zug durchs Schilfmeer, die 10 Gebote am Sinai, dann noch einmal 40 Jahre Irrweg durch die Wüste und schließlich kommen sie an, das Volk Israel unter der Führung von Mose, an der Grenze zum gelobten Land. Aber kurz vor dem Ziel muss sich Mose verabschieden. Das Versprechen Gottes, ich will euch in die Freiheit führen, in ein Land, in dem ihr Ruhe finden werdet, dieses Versprechen wird er selber nicht mehr erleben. Er wird seinen Fuß nicht in dieses Land hineinsetzen. Und so lesen wir im 5. Buch Mose, wie Mose am Ende seines Lebens noch einmal das ganze Volk versammelt und eine lange Rede hält. Er wiederholt nochmal das Gesetz für die, die sich eben beim Quiz gewundert haben. Die 10 Gebote kommen nämlich zweimal vor. Einmal in 2. Mose 20 und dann nochmal in 5. Mose 5, weil Mose sie nochmal wiederholt. Er schärft es dem Volk nochmal ein und dann erzählt er dem Volk Israel von einem Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Ein Versprechen, dessen Einlösung noch in weiterer Zukunft liegt. Dieses Versprechen steht in 5. Mose 18, Vers 15. Mose sagt dort zum Volk Israel, einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken, aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen oder auf den sollt ihr hören. Und das war ein Versprechen, das Gott dem Mose offensichtlich schon 40 Jahre vorher gegeben hatte. Und Moses hat es auf dieser ganzen Zeit durch die Wüstenwanderung in seinem Herzen getragen und gibt es jetzt dem Volk weiter. Und er erinnert sich, wie damals, 40 Jahre früher, Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, als sie am Berg Sinai waren. Damals sprach der Herr zu mir, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, erwecken, aus ihren Brüdern. Und ich will meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Dieses Versprechen gibt Mose also dem Volk weiter und dann stirbt er, aber das Versprechen bleibt bestehen. Und natürlich die Frage, wann wird es eingelöst? Wer wird wohl dieser Prophet sein wie Mose? Es gab ja jede Menge Propheten in der Geschichte des Volkes Israel, aber keiner hat diesen Status erhalten. Das ist der Prophet, von dem Mose geredet hat. Das ist der Prophet wie Mose. Im Gegenteil, wenn wir in die Zeit des Neuen Testamentes kommen, in die Zeit Jesu, also mehr als 1000 Jahre nach diesem Versprechen des Mose, warten immer noch viele in Israel auf den Propheten. Im Neuen Testament, wenn man das mal durchguckt, findet man immer wieder diese Frage, wer ist der Prophet? Nicht ein Prophet, sondern der Prophet. Zum Beispiel Johannes der Täufer wird gefragt, als er anfängt zu taufen und die Leute zur Umkehr zu rufen, bist du der Prophet? Und er sagt, nein, ich bin's nicht. Und dann auch im Leben von Jesus gibt es immer wieder dieses Erstaunen, wenn er ein totes Mädchen zum Leben erweckt, dann sagen die Leute plötzlich, das ist der Prophet. Gott hat sein Volk besucht. Als er das Brot vermehrt, sagen die Leute, jetzt ist der Prophet da. Und nach dem Tod und der Auferstehung Jesu schließlich ist das die Botschaft der ersten Christen, mit der sie auf die Straße gehen. In der Apostelgeschichte gibt es das mehrmals. Sie zitieren dieses Versprechen von Mose, einen Propheten wie mich will euch der Herr erwecken. Und dann sagen sie, das ist Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Dieses Versprechen ist jetzt wahr geworden. Und in der Tat ist es sehr spannend, wenn man mal das Leben von Moses und das Leben von Jesus nebeneinander legt, dann entdeckt man eine ganze Reihe von erstaunlichen Parallelen bis ins Detail hinein. Beide wurden geboren in eine Zeit hinein, in der ein unterdrückerischer König regiert, ein tyrannischer König. Beide entgehen nur knapp als Babys einem Massenmord. Um sie herum werden alle Säuglinge getötet, aber sie überleben. Moses wird gerettet, indem er an den Hof des ägyptischen Pharaos geholt wird. Und Jesus wird gerettet, indem er mit seinen Eltern nach Ägypten flieht. Bei beiden haben übrigens Träume eines Josef dazu geführt, dass sie am Ende in Ägypten landen. Bei Moses war es der Josef, das war ein Vorfahre von Mose, der hat geträumt und ist deswegen nach Ägypten, und alle Nachkommen von Jakob sind dann auch in Ägypten gelandet, deswegen auch Mose. Bei Jesus war es sein Vater Josef, der geträumt hat, und er landet in Ägypten. Dann geht es weiter. Beide werden aus Ägypten gerufen, in das Land Israel zu kommen. Jesus schon im Kindesalter, Moses erst im hohen Alter. Wir haben eben gehört, für Moses beginnt die Rückkehr ins gelobte Land mit dem Durchzug durch das Schilfmeer. Und später wird das Volk Israel durch den Jordan ziehen, um in das gelobte Land hineinzukommen. Was steht am Anfang des Dienstes von Jesus? Die Taufe im Jordan. Übrigens an der gleichen Stelle, an der das Volk Israel seinerzeit in das gelobte Land gezogen ist. Moses fastet 40 Tage auf dem Berg Sinai in der Wüste, bevor er die Gebote von Gott erhält. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste, bevor er seinen öffentlichen Dienst beginnt. Moses empfängt auf einem Berg die Weisungen Gottes. Jesus gibt auf einem Berg seine berühmte Bergpredigt mit den Weisungen von Gott. Und so könnte man weiter durchgehen durch das Leben von Jesus und jede Menge wichtiger, erstaunlicher Parallelen entdecken. Zwei davon spare ich mir noch auf für einen späteren Zeitpunkt in meiner Predigt. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken, auf den sollt ihr hören. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir diese Parallelen entdecken, diese roten Linien, die von Moses zu Jesus hinführen, und diese Gleichheit der beiden. Denn ich glaube, dass in unseren Köpfen sehr oft Moses und Jesus eher so Gegenpole sind, totale Gegensätze. Moses steht auf der einen Seite für das Gesetz, Jesus steht auf der anderen Seite für die Gnade. Moses steht für das Alte Testament, Jesus für das Neue Testament. Moses steht für den zornigen Gott Israels, Jesus für den liebenden Vater aller Menschen. Manchmal kommt aus dieser Vers aus dem Johannesevangelium in den Sinn, das Gesetz wurde durch Moses gegeben, aber die Gnade und Wahrheit durch Jesus. Dieses Wörtchen aber steht da übrigens nicht. Und ich glaube, es steht da auch ganz bewusst nicht, weil es in der Bibel nämlich, glaube ich, kein Gegensatz ist zwischen Moses und Jesus, sondern ein roter Faden, der die beiden verbindet. Aber für uns sind es oft zwei Pole, die sich diametral gegenüberstehen. Hier das Gesetz, da die Gnade. Hier schwarz, dort weiß. Dort böse, hier gut. Und daraus wird am Ende die vermeintlich christliche Botschaft: Jesus ist gekommen, um uns zu befreien aus den bösen Klauen des Gesetzes von Moses. Bei dieser Botschaft malt man zunächst mal das Gesetz des Mose als eine schwere Last, eine Bedrückung, die uns das Leben schwer macht, die uns einengt, die uns klein macht, die uns entmündigt. Es ist ganz erstaunlich, dass das Gesetz in der Bibel in den Köpfen vieler Christen so eine Art Mutation durchmacht. Wenn man die frühen Geschichten liest von Moses und dem Auszug aus Ägypten und den 10 Geboten auf dem Berg, dann ist das meistens ein großartiger und monumentaler Augenblick, als das Volk Israel die 10 Gebote erfährt. Man denkt an Filme mit Charlton Heston, die Älteren unter uns, oder Prince of Egypt, die Jüngeren unter uns. In jedem Fall ist es der Höhepunkt. Gott gibt seinem Volk die Weisung fürs Leben. Er sagt seinem Volk die guten Regeln, wie ein Leben gelingen kann. Hier haben wir Gottes Willen für uns. Gute Richtlinien für ein gelungenes Leben. Und dann geht man so durch die Bibel und irgendwann scheint die Sache sauer zu werden. So wie Milch, die zu lange in der Sonne steht. Ja, das Gesetz kippt irgendwie um und wird zu etwas Bedrohlichem, etwas Schwerem, etwas Unmenschlichem. Spätestens in der Zeit Jesu ist das Gesetz eigentlich das Sinnbild für die Sklaverei, aus der wir befreit werden müssen. Etwas, das uns kaputt macht. Und deswegen kommt das Neue Testament dann mit der vermeintlich guten Nachricht, Jesus hat dich freigemacht. Das steht ja auch so im Neuen Testament. Jesus hat dich freigemacht. Die Frage ist dann, wovon? Die Antwort natürlich vom Gesetz. Das steht übrigens nicht so im Neuen Testament. Aber wir lesen es oft so. Jesus macht uns frei von allen Formen menschlicher Gesetzlichkeit und Kleinlichkeit. Von allen religiösen und moralischen Regeln, von Forderungen und Erwartungen anderer Menschen, von allem, was wir halt so Gesetz nennen. Und wir denken dann, dass die Freiheit, von der Jesus spricht, darin besteht, dass wir uns ab jetzt nicht mehr an die Gebote Gottes halten brauchen, weil Jesus uns ja frei gemacht hat. Dass wir uns vielleicht stattdessen einfach nach der Stimme unseres Herzens richten oder tun, was wir meinen, was uns gut tut, oder vielleicht das, was alle tun oder was alle sagen. Aber ist das wirklich gemeint? Ist es wirklich das, was Jesus wollte? Sah er sich selbst als ein Gegenspieler von Moses? Als Befreier vom Gesetz? Erstaunlicherweise, wenn man Bergpredigt liest, merkt man, dass Jesus das Gegenteil sagt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenig später, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wenn ich das so lese, würde ich annehmen, Jesus sieht sich selbst nicht als Anti-Mose, sondern als Mose-Erfüller. Er kommt, um das Versprechen einzulösen, das Gott dem Mose gegeben hat. Wenn das aber so ist, müssen wir natürlich nochmal neu fragen, wie verhalten sich jetzt Moses und Jesus zueinander? Gegensatz oder Erfüllung? Kehren wir nochmal zurück zu Moses am Anfang und fragen uns, wie ist es denn bei Mose? Ist das Gesetz etwas, wovon wir befreit werden müssen? Oder ist es vielleicht gerade andersrum? Das Gesetz ist Gottes Weg, uns Freiheit zu bringen, uns frei zu machen. Wenn wir die 10 Gebote mal lesen, wir wissen ja jetzt, wo sie stehen nach unserem Quiz, dann merken wir, in den 10 Geboten steckt eigentlich eine Botschaft der Befreiung. Das 1. Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Deshalb sollst du keine anderen Götter haben außer mir, du sollst ihnen nicht dienen und sie nicht anbeten. Was ist also der Sinn des Gesetzes, zumindest nach Gott? Mich frei zu machen. Wovon? Von der Sklaverei. Von der Sklaverei anderer Menschen. Gottes Gesetz ist der Weg in die Freiheit, weil es uns frei macht von der Tyrannei von Menschen. Der Tyrannei der Masse zum Beispiel. Oder vom Gesetz des Zeitgeistes. Vom Gesetz der Welt um mich herum. Vom Diktat der öffentlichen Meinung. Vom Diktat des Gruppendrucks. Oder von der Tyrannei dessen, was alle tun und was alle denken. Das Geheimnis der Freiheit in der Bibel liegt nicht darin, dass wir kein Gesetz haben, sondern das Geheimnis der Freiheit liegt in der Frage, wessen Gesetz wir folgen. Wem wir das Recht einräumen, über unsere Entscheidungen bestimmen zu dürfen. Und das Gesetz Gottes ist in der Bibel eben nicht das Böse, von dem wir befreit werden müssen, sondern es ist das Gute, das uns die Freiheit bringt. Worin liegt also dann das Problem des Gesetzes? Das Problem liegt nicht darin, dass es ein Gesetz gibt, sondern das Problem liegt darin, dass wir uns daran nicht halten. Das ist eigentlich durch die ganze Bibel hindurch die Botschaft. Und das ist interessanterweise das, was Moses schon erfährt am 1. Tag, als er mit dem Gesetz zum Volk Israel kommt. Die 1. Reaktion. Er kommt mit den frisch gebackenen, beziehungsweise aus Stein gehauenen Gesetzestafeln herunter vom Berg Sinai. Und was sieht er? Das Volk hatte sich schon längst wieder einem anderen Gott zugewandt. Abgewandt von diesem Gott, der ihn gerade in die Freiheit geführt hatte. Sie haben sich stattdessen ein eigenes gemacht, ein großes goldenes Kalb. Und vielleicht kennst du das ein bisschen aus deinen eigenen Erfahrungen. Da machst du erst eine super tolle Erfahrung mit Gott. Du erlebst, wie er dein Leben befreit, wie er dir neues Leben schenkt, wie du denkst, jetzt kann ich endlich atmen, weil ich Gott kennengelernt habe, weil ich mit ihm lebe. Du erlebst, dass er dich frei macht aus Zwängen deines Lebens, frei macht von Selbstsucht, von der Dominanz von anderen, frei macht von falschen Lebenshaltungen. Aber dann irgendwann merkst du, wie diese Freiheit dir langsam wieder verloren geht. Andere Sachen werden wieder wichtiger. Die selbstgebastelten Götter übernehmen langsam wieder die Kontrolle. Und die Sache mit Gott, die ist irgendwie weit weg und immer weiter weg. Vielleicht so wie damals irgendwo oben auf dem Berg, da weiß man, da ist Mose mit Gott irgendwie zugange, aber das ist weit weg. Und hier unten im Alltag regieren andere Götter. So ging es vermutlich auch damals den Israeliten. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Es kommt nämlich zu der Erfahrung der Freiheit und des Gesetzes eine zweite Erfahrung hinzu, nämlich die Erfahrung der Gnade. Die Erfahrung der Gnade, von der wir manchmal denken, sie kommt erst im Neuen Testament, sie kommt hier schon an Tag 1 zusammen mit dem Gesetz. Die Gnade ist nämlich in der Bibel nicht der Gegensatz zum Gesetz, sondern eine lebensnotwendige Beigabe des Gesetzes, Ergänzung zum Gesetz. Und das passiert so. Mose sieht dieses Volk bei dem goldenen Kalb und er merkt, dieses Volk wird nicht überleben. Das kann gar nicht gut gehen. Das wird sich immer wieder abwenden vom Gesetz Gottes. Und wenn es so ist, dass das Gesetz Gottes der Weg zum Leben ist, dann heißt das, wer immer sich davon abwendet, wendet sich damit freiwillig dem Tod zu. Moses erkennt das und ist erstmal entsetzt, traurig, aber er will sich damit nicht zufrieden geben. Er wendet sich zurück an Gott und sagt, lass dieses Volk nicht sterben. Lieber biete ich dir mein eigenes Leben als Ersatz zum Tausch an. Moses, der große Prophet, tut hier etwas sehr Prophetisches. Er bietet Gott sein eigenes Leben an zum Tausch für das Leben des Volkes. Vielleicht erkennen manche hier schon eine Parallele zu dem, was später in Jesus passiert. Ich lese das mal vor. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan. Sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Aber der Herr geht auf diesen Tausch nicht ein. Er antwortet zu Mose, ja, ich tilge tatsächlich den aus meinem Buch, der an mir sündigt. Aber geh du hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich aber werde mich um ihre Sünde kümmern, wenn meine Zeit kommt. Ich aber werde mich um ihre Sünde kümmern, wenn meine Zeit kommt. Du hast gemerkt, hier ist wieder ein Versprechen von Gott an Mose. Nämlich das Versprechen, dass Gott sich zu seiner Zeit um das Problem unserer Sünde kümmern wird. Und dass er selbst dafür einstehen wird. Ich selbst werde mich um ihre Sünde kümmern, wenn meine Zeit kommt. Und in der Tat ist es am Ende nicht Moses, der sein Leben gibt für die Sünde des Volkes, sondern es ist Gott selbst in Jesus, der sein eigenes Leben gibt für die Sünde des Volkes. Gott selbst in Jesus, dem größeren Prophet. Gott selbst löst dieses Versprechen ein, das er damals dem Mose gegeben hat. Ich finde das sehr spannend, denn Gesetz und Gnade sind hier nicht zwei Gegensätze im Alten und im Neuen Testament, sondern zwei Hände, die Gott ausstreckt nach seinem Volk am Berg Sinai. Sie gehören von Anfang an unaufhörlich zusammen. Dass Gott uns sein Gesetz gibt, um uns dadurch frei zu machen, ist schon ein Ausdruck seiner Gnade. Und dass er uns dann nicht umkommen lässt, wenn wir dieses Gesetz nicht einhalten, ist ebenfalls ein Ausdruck seiner Gnade. Dass Gott lieber sein eigenes Leben für uns gibt, um uns frei zu machen aus der Sklaverei, als dass wir in der Sklaverei umkommen. Gesetz und Gnade gehören zusammen. In seinem Gesetz zeigt uns Gott, wie wir leben sollen, aber dann begegnet er uns in Gnade, da wo wir nicht so leben können oder wollen. Und jetzt kommt aber noch ein drittes hinzu. Gesetz, Gnade, Und ein drittes G, nämlich der Geist. Gott gibt uns obendrein noch seinen Geist, um uns zu helfen, den Weg aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Und das ist eine weitere interessante Parallele zwischen Moses und Jesus. Die passiert einige Zeit später, als die Israeliten schon wieder vom Berg Sinai aufgebrochen waren. Da kommen sie wieder in die Krise. Jetzt haben sie also das Gesetz bekommen, sie haben die Gnade erfahren und trotzdem fangen sie wieder an zu murren. Und Moses sagt, mir reicht's, ich schaff das nicht mehr, das wird mir alles zu schwer. Und jetzt passiert nochmal etwas Neues. Gott verspricht, Moses seinen Geist auszugießen. Zunächst einmal auf 70 Vertreter des Volkes, stellvertretend. Es wird da eine Versammlung einberufen und dann auf diese Versammlung heißt es, fällt der Geist Gottes. Es passieren allerlei unerklärliche Dinge, auch komische Dinge, merkwürdige Phänomene. Ihr könnt das alles im Detail nachlesen im 4. Mose 11. Einige aus dem Volk sind etwas verwirrt über das, was der Heilige Geist da tut. Sie kommen zu Mose und sagen, kannst du das nicht unterbinden? Kannst du da nicht irgendwas machen? Und dann sagt Mose interessanterweise ein weiteres prophetisches Wort. Er sagt nämlich, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie alle kommen ließe. Was wünscht sich Mose hier? Er selbst ist der große Prophet. Er hat die Verheißung, dass Gott einmal einen Propheten schicken wird, auf den sie alle hören werden. Aber Mose sagt, ich wünschte, alle wären Propheten und alle würden vom Geist Gottes erfüllt. Er hat erkannt, dass wir nicht nur das Gesetz als gute Wegweisung brauchen und nicht nur Gnade dafür, dass wir das Gesetz nicht halten, sondern auch Gottes Kraft, seinen Geist, damit wir den Weg seines Gesetzes finden können, damit wir die Kraft finden, so zu leben, wie Gott es möchte. Der Geist, so heißt es im Neuen Testament, hilft unserer Schwachheit auf, damit wir so leben können, wie Gott es möchte. Und deswegen wünscht sich Mose hier, dass alle den Geist Gottes erhalten. Und auch dieser Wunsch wird am Ende in Jesus erfüllt. Jesus sagt das in Johannes 7, Vers 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und wenn man an der Stelle weiterliest, sagen die Leute wiederum, nachdem sie das hören, das ist der Prophet. Es gibt also drei wichtige Linien, die hier Jesus mit Mose verbinden. Damit man sie sich besser merken kann, hat Gott drei Worte mit G sich ausgedacht. Gesetz, Gnade und Geist. Für uns sind die irgendwie alle so ein Gegensatz, ja? Zumindest Gesetz und Gnade, aber in Wirklichkeit kommen sie alle drei aus der einen Hand Gottes. Das Gesetz zeigt uns, wie wir eigentlich leben sollen. Die Gnade vergibt uns, wenn wir nicht so leben. Und der Geist hilft uns in unserer Schwachheit, doch so zu leben, wie Gott es möchte. Das heißt an einer Stelle bei den Propheten, dass durch den Geist das Gesetz in unser Herz geschrieben ist und nicht mehr nur auf Steintafeln, die wir lesen, sondern Gott möchte das in uns bewirken, dass wir so leben, wie er es möchte. Insofern sind Mose und Jesus kein Gegensatz, sondern sie haben eine prophetische Beziehung. Die Versprechen, die Gott dem Mose gegeben hat, die werden in Jesus wahr. Moses hat das Gesetz von Gott empfangen. Jesus hat es in seinem Leben 1:1 ausgelebt. Moses wollte sein Leben geben für die Schuld des Volkes, aber stattdessen hat Gott in Jesus selbst sein Leben gegeben. Moses war erfüllt vom Geist Gottes und hat sich gewünscht, dass alle diese Erfahrung machen. Jesus war auch erfüllt vom Geist Gottes und hat den Geist an alle ausgeteilt. Wir haben ja vorhin am Anfang dieses Mose-Quiz gehabt. Wir hatten eigentlich gedacht, dass zumindest einige von euch ein paar Fragen richtig beantworten. Nicht ein paar, sondern alle. Ja? Es waren ja ein paar leichtere und ein paar schwere dabei. Wir haben ja extra Preise mitgebracht, damit wir die unter euch belohnen können, die alles richtig haben. Das hat nicht ganz funktioniert, aber vielleicht passt es auch ganz gut zu dem, was ich sagen will. Weil manchmal stellen wir uns das Gesetz so vor, ja. Es gibt so Aufgaben von Gott und wenn wir die alle richtig erfüllen, dann kriegen wir am Ende einen Preis und eine Belohnung, ja. So, das ist so der Maßstab Gottes und wenn du den 100% erfüllst, dann ist Gott mit dir zufrieden und dann gibt's am Ende einen Preis, irgendwie einen Platz im Himmel oder irgendwie sowas. So lesen wir oft das Gesetz. Aber wenn wir in die Bibel gucken, ist es nicht so. Ja? Es ist in der Tat so, auf diese Fragen, die wir hatten, gab es richtige und falsche Antworten. Und offensichtlich hat keiner von uns alles richtig gemacht. Ich finde das ein gutes Bild für das, was wir im Leben auch erleben. Es gibt richtig und falsch. Das Evangelium ist nicht, dass Gott die Unterschiede zwischen richtig und falsch abschafft. Eine falsche Antwort ist immer noch eine falsche Antwort. Aber Gnade ist, dass nicht nur die den Preis kriegen, die alles richtig machen, sondern auch die, die vieles falsch machen und sogar die, die alles falsch machen. Gnade ist, dass Gott uns beschenkt, selbst da, wo wir alles verkehrt machen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und das wollen wir euch gerne zeigen, deswegen wollen wir euch an dieser Stelle gerne alle einen Preis schenken, weil wir sagen, das ist Gnade. Nicht nur für die Gewinner, nicht nur für die Starken, nicht nur für die, die alles richtig machen, sondern für euch alle. Und deswegen kriegt ihr jetzt alle einen Preis an dieser Stelle. Und während wir diese Preise austeilen, noch ein letzter Gedanke, nämlich, wir kriegen nicht nur die Gnade, sondern wir kriegen auch das Geschenk des Geistes. Der Geist sagt, ich helfe dir. Vielleicht nimmst du auch das, was da als Preis jetzt kommt, sozusagen als kleine Stärkung und sagst, so ist das. Gott möchte mir etwas Gutes tun. Nicht nur, indem er mir sein Gesetz gibt, sondern auch, indem er mir seine Gnade gibt, auch indem er mir seinen Geist gibt. Lasst es euch schmecken. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, zu beten zusammen, uns erfreuen an dem, was Gott uns schenkt. Und vielleicht überlegst du mal, was ist das, was du heute am dringendsten hören musst? Was ist das, was du heute brauchst von Gott? Was soll Gott dir heute schenken und austeilen? Ist es vielleicht, dass du das Gesetz neu hören musst, dass du dein Leben vielleicht öffnest für Gottes guten Plan, für Gottes gute Gebote, dass du sagst, ja, ich möchte so leben, wie du das willst, Gott? Oder ist es vielleicht, dass du ein Wort der Gnade brauchst, weil du eigentlich weißt, wie du leben solltest, aber es nicht hinkriegst? Und du von Gott ein Wort der Gnade brauchst, weil er Vergebung für dich hat. Oder ist es, dass du seinen Geist brauchst? In besonderer Weise, weil du sagst, ich will eigentlich zurück zu ihm, aber ich möchte diese Kraft erfahren, dass Gott mir dabei hilft. Vielleicht brauchst du alles drei. Die herzliche Einladung ist, dich nach allem auszustrecken und das von Gott zu erbitten, was du brauchst. Lass uns beten.